Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte Ihnen noch ein paar Zusatzinformationen geben. Sie finden auf Ihrem Platz einen Bewertungsbogen, wo die einzelnen Referenten auch abgefragt werden, ob sie gut angekommen sind. Ich glaube, den gestrigen Tag soll es eine einheitliche Meinung geben, aber wir freuen uns über Ihr Urteil und auch über Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit erfreut. Es gibt dann zum Mittag noch einmal ein Mittagessen, einen Stock höher, und danach den Nachmittagsblock, der in etwa bis 3:45 dauern wird, und dann noch eine größere Kaffeepause zum Ausklang des Kongresses. Es ist so, dass wir von einigen Referentinnen und Referenten die Genehmigung haben, die Präsentation an Sie weiterzuleiten, beziehungsweise von der Frau Professor Kast haben wir auch eine Audioaufzeichnung, die wir Ihnen in der Mittagspause dann auf die Schnelle auf Sticks ziehen werden, sodass Sie als Dankeschön für Ihr Kommen und damit Sie uns das ganze Jahr in guter Erinnerung behalten, als Schlüsselanhänger mit Stick dann mit nach Hause nehmen können. Ich freue mich auf einen weiteren, hoffentlich gelingenden Kongresstag und gebe das Wort an die Tilly Egger.
Ja, schönen guten Morgen. Freue mich, dass so viele auch am zweiten Tag da sind und werde gleich, weil das Programm sehr dicht ist, den Herrn Professor Dr. Gerhard Schüssler begrüßen. Er ist seit 1995 Direktor der Universitätsklinik für medizinische Psychologie und Psychotherapie der MedUni in Innsbruck und ist ein Lektor bei unserer ÖGPO und Vizepräsident der ÖGPO. Steht da.
Steht da, das stimmt. Weil das Frau Wasserer aufschreibt, stimmt. Okay, vielen, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir beginnen heute einen Zyklus erstmalig, dass er in Angedenken an die Gründung der ÖGPO vor 30 Jahren, an der Erwin Ringel als herausragender Gründer wesentlich beteiligt war, obwohl er dann ja nur kurz Mitglied der Gesellschaft war. Er ist auch nicht recht viel später dann auch verstorben. Beginnen wir mit einer sogenannten Erwin Ringel Lecture, die alle 2 Jahre, ich werde dann auf den Preis auch noch eingehen, stattfinden soll. Ich bin der Erste, der die Ehre hat, diese Lecture zu geben und werde mich auf die wesentlichen Verdienste von Ringel stützen und überprüfen, was hat davon Bestand, wo stehen wir heute mit den grundlegenden Annahmen. Ich werde dabei nicht eingehen auf sein wesentliches Lebenswerk zum präsuizidalen Syndrom, sondern auf die für die Psychoonkologie und für die Körperkrankheiten, psychosomatischen Krankheiten wesentliche, nämlich sein zentrales Diktum: Was kränkt, macht krank. Sie sehen hier die Besinnung auf vor 30 Jahren. Damals wurde auch noch ein Buch davon angefertigt: Psychische und soziale Aspekte der Krebserkrankung. Ich habe auch 1984, 85 erschienen, genau zum Gründungsdatum der ÖGPO, vom Überleben zum Leben. Und Sie sehen hier schon die wesentlichen Proponenten und Gründungsmitglieder alle zusammengefasst. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Frischenschlager, Samjunik, Ringel selbst und so fort. Bielek. Das war Programm. Und Sie sehen auch schon die erste Institutionalisierung mit Beratungsstellen. Das heißt, es ist ein langer Weg, der heute erfolgreich begangen wurde, damals erstmalig begangen. Hier von Ringel: Was sind die Wege, die wir uns in der psychosozialen Onkologie wünschen? Nämlich die ernstnehmende Erkrankung, die Bereitschaft zur emotionalen Reaktion auch der Ärzte, die Fähigkeit, in Angst und Spannung abzureagieren und die Bereitschaft zu kämpfen, Aufbau neuer Ziele. Alles vor 30, 40 Jahren schon formuliert und die ungünstigen Dinge sind Ihnen ja alle bekannt. Also das heißt, eine Wegbereitung, wie man sie sich besser nicht wünschen kann. Ein Zitat von Ringel: Wenn ich das für den Krebs beobachte, der auf die meisten Erkrankungen des Menschen übertrage, so komme ich zu dem Schluss, dass die Zeit bevorsteht, wo sich nur der wird Arzt nennen dürfen, der diese Zusammenhänge in seinem ärztlichen Handeln berücksichtigt. Das würden wir uns auch heute noch wünschen, 30 Jahre später. Mit das Schlimmste bei der Ignorierung der subjektiven Wirklichkeit des Patienten, bei seiner Uniformierung durch bloßes Sammeln von Befunden, scheint mir aber auch zu sein, dass die eigentliche menschliche Dimension, die spirituelle im Sinne von Jaspers, verloren geht. Die wichtigsten menschlichen Probleme können dementsprechend nicht wahrgehabt werden, sein Leid, seine Not, sein Ausgesetztsein, auch seine Sterblichkeit. Hervorragende Worte, die unverändert gelten. Weiterhin Ringel, jetzt etwas später, 86. Selbstverständlich kann das Problem der Krebs nicht psychotherapeutisch geheilt werden. Haben wir gestern auch gehört. Aber als unterstützende Maßnahme scheint mir die Psychotherapie eine absolute Notwendigkeit zu sein. Auch dem ist heute, 30 Jahre später, nichts mehr hinzuzufügen. Der Verlauf der Krebserkrankung ganz wesentlich von den seelischen Verfassungen abhängig ist. Auch das hat die Empirie mittlerweile heftig unterstützt. Kurz zu Erwin Ringel selbst. Er ist, bevor ich nach Österreich berufen wurde, ich bin 1995 im Frühjahr gekommen, ist er verstorben. Sein Lebensweg ist der eines Wieners. Er ist in der Nähe von Wien geboren, hat aber seine ganze Kindheit im Wesentlichen in Wien verbracht, das akademische Gymnasium besucht, dann Medizin studiert, in einer merkwürdigen Fügung, die vielleicht vielen Mediziner eigen ist. Er ist nämlich von seinem Vater da angemeldet worden, dass er ja nicht zum Wehrdienst muss. Das mussten die Ärzte damals ja nicht, die durften erst mal Medizin studieren. Er musste aber dann doch zum Wehrdienst und ist dort wegen psychiatrischer Probleme dann entlassen worden. Das heißt, er hat offen rebelliert und dann haben sie ihn erstmal ins Gefängnis geworfen. Und dann hat er aber Gott sei Dank einen Psychiater gehabt, der gesagt hat, der spinnt ein bisschen, lass ihn doch wieder frei. Es folgte dann gleich nach dem Krieg die Ausbildung zum Facharzt und er hat dann 1948 das erste europäische Selbstmordverhütungszentrum gegründet und auf das bin ich kurz schon eingegangen, als erster dieses präsuizidale Syndrom mit der Einengung des Denkens und Fühlens beschrieben. Er hat dann 1954 die erste psychosomatische Station in Österreich aufgebaut. In Deutschland gab es ja in Heidelberg und ähnlichen Städten schon welche. Und 1961 folgte dann die Habilitation und erst 1981, mit 60 Jahren, ist er dann Professor für medizinische Psychologie in Wien geworden. Ich habe ihn kennengelernt 1976, als ich in Wien ein Semester studiert habe und dort auch seine Vorlesung besucht habe, die er in unvergleichlicher Art und Weise im Rollstuhl reinfahrend in den Hörsaal schon in dem AKH-Gebäude hielt. Und sein Leitthema für die medizinische Psychologie in Wien war seelische Probleme Kranker, dem Arzt näher bringen und die Arzt-Patient-Beziehung verbessern. Das war sein Leitthema, dem sein ganzes Leben gewidmet war. Wichtig ist, glaube ich, noch zu erwähnen, die österreichische Seele, auf die gehe ich auch noch kurz ein, ein wirklich berühmtes Werk in Österreich zumindest. Und zu seinem Leben muss man natürlich sagen, er litt unter Multiple Sklerose und die Erkrankung hat ihn an den Rollstuhl gefesselt, aber in keiner Weise geistig oder in seinem Energieniveau irgendwie eingeschränkt. Also eine herausragende Form der Bewältigung. Die österreichische Seele. Die österreichische Seele haben wir gestern auch in den Vorträgen schon gehört, gekennzeichnet durch die schwarze Pädagogik, die Unterdrückung des Menschen, seiner Wünsche, seiner Triebe und die unbedingte Anpassung, immer Ja sagen und der Neid. Das waren die wesentlichen Grundphänomene, die Ringel in der österreichischen Seele beschrieben hat. Und es folgte dann später die Replik seiner noch lebenden Frau jetzt, was ist aus der österreichischen Seele geworden? Also die Feststellung war 1984, das Land ist eine Brutstätte der Neurosen, also die Unterdrückung der Wünsche und Triebe, entstanden durch den nicht ausgedrückten Hass gegen die Eltern. Also überwiegend ist Verdrängung und Unterdrückung und die Ambivalenz des sowohl als auch, das kennt man in Österreich sehr gut, dass man ja ständig Sitzungen und Konferenzen hat und dann überlegt, was man macht und dann kommt immer raus, sowohl als auch. Die Selbstschädigung und der Selbstwert. Auf den Selbstwert werde ich im Weiteren noch eingehen, der ist sicherlich geblieben. Die anderen Punkte haben sich ein Stück möglicherweise erledigt. Eine weitere Ursache für die Schäden an der österreichischen Seele liegt in der Doppelrolle des Staates als Opfer und Täter im Nazi-Regime. Und diese Auseinandersetzung, schreibt er dann 86 und 84, ist noch nicht zu Ende diskutiert. Das ist uns, die wir aus Deutschland gekommen sind, auch immer aufgefallen, dass da noch vieles im Argen liegt in der Aufarbeitung dieser sehr, sehr schwierigen Zeit. Der Österreicher macht aus dem Entweder-Oder ein Sowohl-als-auch und feiert dabei Kompromisse als Erfolg. Das können wir heute noch tagtäglich erleben. Was ist aus der österreichischen Seele geworden? Wie gesagt, seine Frau hat dann später, jetzt vor kurzem, 2008 glaube ich, Österreichs verwundete Seele, 20 Jahre nach Erwin Ringel, einen Sammelband herausgegeben, in dem sie die wichtigsten Hypothesen auf den Prüfstand gestellt hat und zu der Aussage kam, vieles hat sich deutlich gebessert, die deutlich repressive Erziehung hat sich deutlich gewandelt und deutlich geändert, sodass wesentliche Themen sich möglicherweise abgeglättet, vielleicht sogar ganz aufgelöst haben. Jetzt komme ich zur zweiten Kernaussage. Was kränkt, macht krank? Eine Medizin ohne Liebe, eine Medizin, die nicht auf die Gefühle des Menschen achtet und sich nicht bemüht, ist nicht darstellbar. Vielleicht kann uns der Herr helfen, dass das wieder kommt. Genau, wunderbar. Ja, jetzt ist es wieder weg. Ich drücke nicht. Was kränkt, macht krank. Das ist der Nachteil, wenn man keine Manuskripte mehr hat, man ist von den PowerPoints abhängig. Und alles auswendig weiß man nicht mehr. Aber der Kollege wird es gut schaffen. So, noch weiter? Soll ich selber drücken? Okay. Na, es geht noch nicht weiter. Jetzt. Okay. Und sich nicht bemüht zu verstehen, was kränkt, krank macht und andererseits, dass Krankheit selber kränkt. Und das ist das Wesentliche dieses Diktums, dass Kränkungen krank machen und Krankheit ein wesentlicher Prozess der Kränkung ist. Selbst, weil sie unsere Unverwundbarkeit, von der wir alle glauben, dass sie besteht, bis wir nämlich selber krank werden, dass sie die anrührt, sodass jeder Mensch eine seelische Unterstützung braucht. Eine solche Medizin verdient den Daumen nicht. Da bin ich schon kurz drauf eingegangen. Der Körper, und da gehe ich jetzt auch von Ringel aus und über Ringel vielleicht noch ein bisschen hinaus, ist ein Selbstwertobjekt. Diesen Begriff hat er noch nicht benutzt. Also das heißt, wir stützen unseren Selbstwert ganz wesentlich auf unseren Körper. Das ist Ihnen in unserer heutigen Zeit kein Wunder mehr. Das heißt, Sie sehen es jeden Tag tausendfach in den Medien, in den Bildern, dass Menschen sich über ihren Körper und den Selbstwert des Körpers schlechtweg definieren. Er ist gesund, stark, schön. Und wenn er das nicht ist, ist er ein Objekt der fortlaufenden Kränkung unserer selbst. Schwächen, Schäden und Krankheit sind damit ein unerträglicher Angriff auf den Kern unseres Selbstwertgefühls, weil der Körper ist ein Kern des Selbstwertes. Der Spruch von Ringel, den ich dann selber in vielen seiner Vorträge öfters gehört habe, was kränkt, macht krank, geht zurück auf den Wiener Internisten Max Herz, nicht auf Ringel selbst, sein Vorgänger letztlich, von Ringel, und in einer seiner Vorlesungen hat er diesen Spruch übernommen und dann auch ausgebaut. Bis hin zu der Feststellung, dass Krankheit selber auch wesentlich kränkt. Wenn wir überlegen, wie entstehen Kränkungen und wie entsteht die Selbstwertgeschichte. Hier nochmal Zitate von Ringel: Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab, ob es gelingt, eine glückliche Jugend heranwachsen zu lassen, oder wir haben eben keine Zukunft. Auch wieder Ringel, Original. Wir leben in einer Erfolgsgesellschaft, in einer Gesellschaft, wo der Erfolg die Anerkennung bringt und die Misserfolge die Ausschaltung. Wir leben in einer Gesellschaft der Starken. Wenn jemand sagt, es geht mir so schlecht und fragt, was soll ich tun, lautet die Antwort meistens: Nehmen Sie sich zusammen, dann wird schon alles gehen. Wir werden immer noch von den Starken beherrscht, die sagen, du musst dich nur zusammennehmen. Man muss nur den Willen stählen und stärken, das musst du lernen. Für Schwache hat man kein Verständnis. Man hat kein Herz, kein Gefühl, der Starke schafft es, der braucht niemanden, der fürchtet Gott, den wahrscheinlich auch nicht und sonst nichts auf der Welt. Dieser Begriff der Kränkung ist ein uraltes Phänomen in der Geschichte der Menschheit und der Philosophie. Ich habe hier einige Werke raus versucht zu finden. Schopenhauer, der berühmte deutsche Philosoph, die hohe Kunst der Kränkung. Also man sieht schon, da kann man es zu hohen Fähigkeiten bringen, und Schopenhauer selbst hat keine Gelegenheit ausgelassen, Frauen und andere Menschen zu kränken. Schopenhauer bereits ging ja davon aus, dass der wesentliche Teil unserer seelischen Funktionen unbewusst ist. Er hat es lange, lange vor Freud schon festgehalten. Originalzitat von Schopenhauer: Fast möchte man glauben, dass die Hälfte unseres Denkens ohne Bewusstsein vor sich gehe. Meistens kommt die Konklusion, dass die Prämissen deutlich gemacht wurden. Das ist halt jetzt Philosophensprache. Dies ist auch schon daraus abzunehmen, dass bisweilen eine Begebenheit, deren Folgen wir keineswegs absehen, noch weniger ihren Einfluss auf unsere eigenen Angelegenheiten deutlich ermessen können und so weiter und so weiter. Das heißt, Sie sehen, die Grundgedanken sind schon lange gedacht. Und Kränkungen sind ein uraltes Erfahrungswissen der Menschheit. Ein weiterer berühmter Fall aus derselben Zeit wie Schopenhauer war Robert Schumann. Hat ja leider nicht lange gelebt, der ununterbrochen gekränkt war. Und jetzt kommen wir schon zum ganz modernen Thema: Wenn seine Frau Clara Wieck mehr Erfolg hatte als er, dann wurde er nämlich immer schwer körperlich krank. Er litt also unter Spannungen, Angstgefühlen, tiefen Depressionen, schweren körperlichen Symptomen, also heute würde man sagen, er hat extreme Migräneanfälle gehabt, und konnte überhaupt nicht mehr Klavier spielen. Immer, wenn seine Frau ein erfolgreiches Konzert oder Komposition machte, verfiel er in diesen Zustand. Später verfiel er dann mit diesen Kränkungen in eine komplett psychotische Dekompensation, musste dauerhaft in einem psychiatrischen Hospital oder Anstalt damals untergebracht worden und ist auch dort verstorben. Es war also von Beginn an, er konnte Kränkungen nicht ertragen, nicht bewältigen. Woher kommt das und was hat sich geändert in der Zeit? Und ich werde auf unsere Einteilung, die wir in den Konflikten in der OPD selber gefunden oder entwickelt haben, aufgrund der Literatur und der Empirie, können wir sagen, dass sich das mit dem Selbstbewusstsein und der Kränkung in den letzten 100 Jahren dramatisch zugespitzt hat und jetzt vielleicht einem Höhepunkt zustrebt. Wir kennen alle Patienten, die, Adler in Wien, an Minderwertigkeitsgefühlen, denen ihre Selbstbewusstsein, ihre Selbstverwirklichung sehr schwer fällt, die also geplagt sind von tiefen Selbstzweifeln und nicht anders können. Die sehen wir häufig in psychotherapeutischen Behandlungen. Das hat sich aber in den letzten 20, 30 Jahren erheblich geändert. Heute sehen wir andere Menschen und wir müssen überlegen, was sind das für Menschen? Das sind nämlich Kinder, die nicht mehr unterdrückt worden sind in ihrem Selbstwertgefühl, sondern die komplett überhöht worden sind in ihrem Selbstwertgefühl. Eine vollständige Überhöhung der gesamten Kindheit und Erziehung. Das heißt, heute haben wir den Fakt, dass Eltern zum Lehrer gehen und sagen, mein Kind hat eine 2 bekommen, das verdient aber eine 1. Es ist nämlich das klügste, schönste Kind, das ich kenne. Das ist wahrscheinlich korrekt, aber Das heißt, Selbstbewusstsein und Selbstverwirklichung haben in den letzten Jahrzehnten ein enormes Maß angenommen. Die Selbstdarstellung und die Selbstdarstellung im Konsum sind die anerkanntesten gesellschaftlichen Werte, von der Kindererziehung bis ins hohe Alter. Sie erodieren enorm das Gemeinschaftsgefühl und die Solidarität, weil ich bin immer der Beste und Wichtigste. Und die Bescheidenheit, die Sie noch in den klassischen philosophischen Texten als die höchste Tugend lesen und die auch der ehemalige Wirtschaftsminister in Deutschland, Erhard, noch propagiert hat, Maß halten, hieß es damals, das ist heute obsolet. Das ist völlig Irrsinn. Maß halten gibt es nicht. Wir müssen konsumieren, wir müssen immer besser werden. Bescheidenheit ist also die höchste Untugend geworden. Auch das, wenn man untersucht bei jüngeren Leuten, man gibt einfach Skalen vor, was ist Tugend, was ist Untugend, da kommt Bescheidenheit immer ganz zum Schluss raus. Wir haben einen bedingungslosen Glauben an Leistung und Wachstum. Das können wir jeden Tag in den Medien nachverfolgen. Wachstum ist das Einzige, was überhaupt zählt, mit mehr Leistung natürlich. Und Sein heißt heute nicht mehr Coitus ergo sum, sondern ich muss medial stattfinden. Wenn ich nicht medial stattfinde, existiere ich schlichtweg nicht. Und Sie können sich Tag ein, Tag aus, nicht nur im Fernsehen, sondern auch heute im Internet, alles Mediale anschauen. Das heißt, irgendjemand stellt ein Video auf YouTube und er ist existent, weil es 10.000 Mal angeklickt wurde. Das heißt, wir erleben eine Aufblähung des Selbstwertes und des Selbstbewusstseins in einem unglaublichen Maß. Wie bewerten wir und wie bewerten andere unser Selbstwert? Das heißt, es gibt eine hohe Diskrepanz zwischen eigener Vorstellung und dem, wie andere uns sehen. Übereinstimmung sollte das heißen. Wir haben nach wie vor klassisch dieses negative, verzerrte Selbstbild, das wir in der Psychotherapie häufig sehen, diese Minderwertigkeitsgefühle und in den letzten Jahrzehnten eine dramatische Zunahme dieser Selbstüberschätzung. Ich würde sagen, die letzten Zahlen aus den letzten Publikationen und auch unseren eigenen Erfahrungen zeigen, die Werte haben sich fast angenähert. Das heißt, wir haben Minderwertigkeit und Selbstüberschätzung jetzt pari pari ungefähr. Jetzt hängt es wieder. Okay. Dem folgen auch viele wissenschaftliche Studien, alle aufbauend auf dem, ich komme wieder zu meinem Leitthema zurück, was kränkt. Wenn ich nämlich ein überblähtes Selbstwertgefühl habe, dann ist natürlich die Wirklichkeit oft kränkend, weil die Wirklichkeit hält meinen überblähten Vorstellungen nicht stand. Also zum Beispiel die Studien, die hier zusammengefasst sind von Forschern aus dem angloamerikanischen Bereich. Und wir sollten nicht unterschätzen, dass natürlich die Wirtschaft, das wäre jetzt der letzte Teil hier unten, Easy Credit, einen enormen Anteil damit hat. Das heißt, wir können uns heute alles oder jedes erlauben, weil wir für fast alles und jedes irgendeinen Kredit kriegen. Der normale amerikanische Bürger hat also jetzt zig Autos, zig Videos, zig Fernseher und alles auf Kredit. Nichts eigenfinanzieren. Alles, um sein Ego zu folgen. Das heißt, die neue, moderne Generation, die jetzt in den 90er Jahren geboren, heute groß wächst, wird demzufolge auch schon mit einem eigenen Schlagwort, nicht mehr die Babyboomer oder sowas benannt, sondern jetzt ist es die Generation Me, die immer nur ihr eigenes Selbstwertgefühl und Selbstwert verfolgt. Das heißt, das Narzisstische ist in unserer Kultur mittlerweile zum Zeitgeist geworden. Und Untersuchungen in Amerika bei den Studierenden, und wir hinken ja immer etwas nach, aber unsere aktuellen Zahlen gehen in dieselbe Richtung, zeigen einen erheblichen Anstieg der Selbstfokussierung und Selbstüberschätzung. Waren es in den 80er Jahren nur 15% der Studierenden, ist es jetzt jeder vierte Student, der glaubt, er ist eh der Beste, der Größte, und die Wirklichkeit muss sich nach ihm richten. Woher kommt es? Es kommt durch eine narzisstische Erziehung. Nicht mehr die schwarze Pädagogik reagiert jetzt, sondern jetzt reagiert die überpermissiven Eltern, die ihre Kinder ständig loben und hochheben und ihnen keinerlei Grenzen mehr setzen. Das ist auch eine Form eines emotionalen Missbrauches, aber nicht die klassische Form des emotionalen Missbrauches. It's all about me, I'm special. Und das heißt natürlich in Bezug auf die anderen, you are nothing because I'm better. Ich bin auf jeden Fall besser. Auch im deutschsprachigen Bereich gibt es jetzt viele, die darüber arbeiten. Ich nehme jetzt eine Kollegin raus, die über Kränkungen am Arbeitsplatz und darum, nicht nur darum, aber darum ist wahrscheinlich auch das Burnout so ein wichtiger Punkt. Nicht, weil nur am Arbeitsplatz gekränkt wird, sondern weil wir so hohe Leistungsanforderungen auch im narzisstischen Bereich haben. Der Narzissmus ist nicht mehr ein Phänomen, das nur noch den Männern gehört, sondern es gehört allen beiden Geschlechtern. Das heißt, wir finden es bei den Frauen ganz genauso. Was glauben wir? Wir haben das also versucht zu operationalisieren. Es geht hierbei um die Einschätzung, was bin ich selbstwert im Vergleich zum anderen. Und natürlich tauchen bei Kränkung heftigste Gefühle auf, die in der Regel aus Scham und ganz, ganz viel Wut bestehen. Und wir finden bei diesen Menschen häufig eine Empathieeinschränkung oder einen Mangel an Empathie und eine durchgehende Entwertung von anderen. Demzufolge sind sie in der Therapie auch sehr schwer zu handeln. Was glauben wir? Was ist dieses Konfliktthema, das derzeit die Gesellschaft durchdrängt? Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch, was kränkt, macht krank, auf die Befriedigung und Anerkennung seines Selbstwertgefühls angewiesen ist. Wir sind alle darauf angewiesen, wie ein Motivationssystem eben ist. Wir müssen alle essen, so brauchen wir auch immer Anerkennung. Und ein Konflikt ist dann vorhanden, und über die habe ich jetzt ja im Wesentlichen gesprochen. Wenn die Anerkennung übermäßig stark ist, das war mein Thema heute, oder erfolglos ist, das ist das klassische Minderwertigkeitsgefühl, das Adler schon beschrieben hat. Was sind das für Menschen? Wir können unterscheiden, dass natürlich die Wut und die Scham ganz wesentliche Affekte sind, die wir dann erkennen können. Und wir können erkennen, dass in der Begegnung, wir nennen es ja Übertragung und Interaktion, mit diesen Menschen wir auch deren Gefühlskreis ausgesetzt sind. Also wenn jemand sehr narzisstisch ist, wird der Untersucher, nämlich ich oder andere Ärzte oder Schwestern, in der Untersuchung oft in Frage gestellt, bis hin zur abwertender Kränkung. Können Sie das überhaupt? Zu mir, sind Sie schon alt genug, dass Sie das wissen? Sind Sie schon abgeschlossener Psychotherapeut? Und so weiter. Und natürlich löst es im Gegenüber aus Rechtfertigungsimpulse, den zeige ich es aber jetzt, also was ist denn da los, bis zur Herabsetzung des anderen, was bildest du dir da ein? Im Gegenteil, bei den Minderwertigen, ich benutze diesen adlerschen Ausdruck jetzt, haben wir es anders. Die idealisieren uns und die Behandler häufig. Der ist super, das ist der Beste, der Schönste und so weiter. Aber das kann natürlich auch irgendwann wieder kippen. Wir haben dann versucht herauszuarbeiten, was sind die Herkunftsbedingungen, wo kommt das her, wie äußert sich das in der Herkunftsfamilie, in Partnerschaft, Beruf, soziales Umfeld und Besitz. Und Sie sehen, wir haben den Faden, den Ringeln mit dem Wort, was kränkt, macht krank, aufgenommen und haben gesagt, der Faden muss in zwei Richtungen gehen. Er muss in die Richtung gehen der klassischen Minderwertigkeit, weil Ringel war auch Adlerianer ja von seiner Grundausbildung her, deswegen war ihm das vertraut, aber in unserer heutigen Zeit, im Zeitgeist entsprechend auch in die andere Richtung. Das geht in alle Bereiche und wenn wir uns als letztes dann die Erkrankungen anschauen, dann heißt es im Rahmen der Minderwertigkeit, dass die Krankheiten die defizitäre selbst sich bestätigen. Ich bin eh nichts wert, ja klar, deswegen kriege ich eine Krebserkrankung, weil ich doch eh nichts wert bin. Das ist das innere Erleben. Und Krankheiten oder Unfälle sind auch Auslöser für Schädigungsfantasien, dass die anderen mir Schlechtes tun. Oder natürlich von narzisstischen Wiedergutmachungswünschen. Endlich soll mir die Medizin und alles das geben, was mir je verwehrt wurde an Anerkennung. Und im narzisstischen Überblähten-Modus heißt es, Erkrankungen bedrohen das Selbstwertgefühl, weil jetzt bin ich nicht mehr Herr im Hause, jetzt bin ich eben nicht mehr einzigartig, und auch Bagatellerkrankungen können zum völligen Zusammenbruch des Selbstwertgefühls führen. Wir haben eine Zeit lang sehr viele Schüler aus dem berühmten Skigymnasium in Tirol gesehen, die ja alle auf Hochleistungssport trainiert werden, und dann kommt irgendeine Bagatellerkrankung, sodass sie diese Karriere nicht mehr fortsetzen können und liegen dann in der Unfallchirurgie. Das Leben ist aus, beendet. Die dann sagen, wir haben kein Leben. Also da bricht das Selbstwertgefühl, das meint es völlig zusammen. Okay, wie sehen wir das in der klinischen Praxis? In der klinischen Praxis, und jetzt komme ich langsam zu Ende, heißt es, bei den klassischen Depressionen waren lange Zeit Verlust- und Schuldgefühle bestimmend, überwiegend. Und wenn wir heute Untersuchungen machen, auch bei uns in Innsbruck, bei den depressiven Patienten, sehen wir bei der überwiegenden Zahl der Depressiven heute den Selbstwertkonflikt als Hintergrund. Nicht mehr dieses Verlieren und ich bin schuld und so weiter, sondern jetzt geht es um den Verlust des Selbstwertes, aus welchen Gründen dann auch immer. Und das erklärt uns auch, warum die Burnout-Thematik, da geht es ja meistens um Depressionen, heute so überbordend geworden ist, weil Menschen ihren Kern ihres Selbstwertgefühls verlieren, aus welchen Gründen nun auch immer. Damit bin ich am Ende der Frage, was kränkt, macht krank, und habe versucht, einen Bogen zu spannen von Erwin Ringel, von seinen Aussagen zu dem, was wir heute glauben und was wir heute finden, was Tatsache ist. Und als letztes eine aktuelle Untersuchung, wo wir 16- bis 18-Jährige auch untersucht haben mit entsprechenden Instrumenten. Und das Leitthema aller 16- bis 18-Jährigen, die waren aus dem süddeutschen Raum und aus Tirol, ist heute, Sie dürfen raten, der Selbstwert. Nichts anderes mehr. Soweit zu dem Thema, was kränkt, macht krank. Danke. Kompliziert.
Dann hört es ja kompliziert.
Ist dann doch wieder kompliziert.
Wenn es Ihnen recht ist, dann leiten wir gleich über zum zweiten Teil, den Herr Professor Schüssler heute ganz wichtig abdeckt, abgesehen vom Kränken. Sollte eine Frage ganz dringend.
Ganz wichtig, eine Frage haben wir Raum. Aber ich glaube, ich habe die alle.
Ich denke.
Entmutigt, eine Frage zu stellen. Gut, dann würde ich bitten, dass wir die nächste Datei aufspielen. Sie kriegen sie nicht auf. Jetzt habe ich die Folien.
Ja. Dann musst du das aus dem Stegreif machen.
Die geht nämlich über den ÖGPO-Kreis. Dazu habe ich extra eine. Das ist eine WinWord-Datei, keine PowerPoint-Datei gemacht. Das habe ich jetzt natürlich oben lassen, sonst hätte ich es ablesen können. Naja, auf jeden Fall. Anlässlich der 30 Jahre ÖGPO haben wir uns entschieden, einen Preis zu stiften. ÖGPO-Preis, der nun alle 2 Jahre verliehen werden soll. Und der Preisträger, Trägerin soll Verdienste im Bereich der Psychoonkologie, Klinik, Forschung, Weiterbildung besitzen. Alle 2 Jahre wird dieser Preis jetzt dann mit einem Preisgeld mit 1500 Euro vergeben. Und derjenige, der den Preis erhält, wird in Zukunft die Erwin Ringel Lecture halten. Das heißt, ich habe jetzt heute den Preis nicht gekriegt, ich gebe ihn mir nicht selber, aber was ja nicht ist, kann ja nur werden, also pass mal ab. Wir haben gedacht, dass es zwar uns Nahestehende sein sollten, aber die nicht mehr aktiv im Vorstand oder der Gesellschaft derzeit tätig sind. Das heißt, es wird ja jetzt dieses Jahr das erste Mal offiziell ausgeschrieben und dann werden wir uns in 2 Jahren wiedersehen und werden in 2 Jahren den ersten ausgeschriebenen Preis verleihen. Jetzt können wir gleich zur dritten Folie gehen. Die dritte Folie wäre nämlich, wie wir uns entschieden haben, dieses Jahr den Preis zu verleihen. Jetzt müssen Sie den dritten Teil, der müsste aber aufgehen. Geht auch nicht auf. Jetzt habe ich ein Problem.
Jetzt musst du es nicht der Folie verleihen, sondern Person.
Jetzt habe ich ein Problem. Weil die nächste Folie hätte den Lebensgang unseres Preisträgers nachgezeichnet. Das habe ich leider nicht im Gedächtnis. Unser Preisträger sitzt nämlich in der ersten Reihe. Und dann machen wir es so, ohne dass ich jetzt eine Laudatio über sein Leben halte, muss ich ihn, Günter Linnemeyer, bitte hochbitten und annehmen. Zeigt es, Sie kennen ihn schon so gut, dass ich jetzt nicht nochmal eine Laudatio über seinen Lebensweg machen muss. Ich möchte insbesondere über seine herausragenden Leistungen für die Psychoonkologie, insbesondere im Bereich der Weiterbildung, herausstellen. Die sind in Österreich einzigartig. Und das war für uns der Grund, das ist jetzt der Preis, den können wir jetzt vergessen, lassen Sie es weg, das ist für uns der Grund, dass wir gesagt haben, wenn jemand derzeit den Preis verdient, dann du. Und da jeder Preis mit etwas verbunden ist, was man dann an die Wand hängen kann, bekommst du auch sowas, was da nicht, weil wir haben schon drüber überlegt. Und das sollte doch einen Platz an deiner Wand finden.
Ja, das bestimmt. Ja.
Zusätzlich gibt es noch ein Geschenk, dessen Inhalt ich jetzt nicht weiß, weil die Frau Wasserrad mir das in die Hand gedrückt hat. Es wäre natürlich jetzt spannend für uns alle, wenn du das öffnen würdest. Steht wirklich aus 1500 Euro. Sie haben es jetzt nicht gesehen, aber Sie wissen es jetzt. Okay, also herzlichen Glückwunsch nochmal und vielen Dank an dich.
Dankeschön. Ich finde das eine großartige Idee, diesen Preis ins Leben zu rufen, mit der Idee, ihn mir zu geben, tue ich mir weniger leicht. Ich würde meinen, dass es ganz wichtig ist, diesen Preis eher Jüngeren als Ansporn zu verleihen. Nichtsdestotrotz bin ich dankbar und bin sehr gerührt und ich nehme diesen Preis auch mit besonderer Bewegung entgegen als Zeichen der Anerkennung meiner Gesellschaft, meines Vereins. Liebe Erika, liebe Tilly, liebe Ursula, lieber Gerhard, lieber Günther, vielen, vielen herzlichen Dank. Natürlich bin ich jetzt kein Junger, sondern ein Alter und es gibt ja viele berühmte, sehr alte Schauspielerinnen und Schauspieler, die da den Oscar für ihr Lebenswerk oder die Romy für ihr Lebenswerk bekommen. So alt fühle ich mich noch nicht. Also, ich habe noch was vor und das gibt mir Gelegenheit, eines meiner Vorhaben kurz anzusprechen. Wolf Bündig hat Ende des vergangenen Jahres die Gründung eines Arbeitskreises initiiert, und zwar den Arbeitskreis für Salutogenese bei Krebs. Also es geht um eigene gesundmachende, gesundheit schaffende Mechanismen, wie das gestern auch Professor Nagel so schön mit dem inneren Arzt ausgedrückt hat. Hier braucht es Austausch, hier braucht es Forschung. Das ist ein Gebiet, das bisher zu sehr brachgelegen ist. Und ich darf alle, die daran Interesse haben, einladen, diesem Arbeitskreis beizutreten. Es ist eine kleine Gruppe, die stetig wächst. Und ich darf auch mit besonderer Freude vermelden, dass Professor Gastel diesem Arbeitskreis beigetreten ist. Es wird in etwa einer Woche eine Info auf der Homepage der ÖGPO sein, beziehungsweise können Sie sich gerne bei mir oder beim Wolf melden, wenn Sie daran Interesse haben. Noch einmal vielen Dank.